das RKI zwischen wissenschaftlicher Evidenz und politischer Propaganda oder der Skandal, der einer ist. Es geht um die RKI-Files, beziehungsweise das, was erst sehr geschwärzt und dann immer weniger schwarz veröffentlicht wurde. Wie ist da eigentlich der aktuelle Stand? Und nachdem wir jetzt mehr und mehr sehen konnten, was ist eigentlich festzustellen? Ist die politische Meinung und die wissenschaftliche Evidenz auf einer Ballhöhe? Oder würden wir im Moment eher sagen, da wurde bar jeglicher wissenschaftlicher Grundlage politische Agenda verfolgt? Wie kam es eigentlich zur Hochstufung im März 2020? Also wie wurde aus einer vermeintlich aufkommenden Pandemie dann auch der Lockdown? Und wussten eigentlich die RKI-Wissenschaftler nicht, dass die Alten und die Jungen wahnsinnig darunter leiden würden, wenn man sie nun wegsperrt, separiert und auch ansonsten den Alltag eher schwierig gestaltet? All diese Fragen und auch die Frage, ob das RKI oder die Politik einen Machtverlust befürchten musste, und dann nochmal ein Schwenk zu den aktuellen Themen der Ratifizierung der WHO-Verträge, weil darum geht es jetzt im nächsten Schritt. All das sind die Themen heute hier in diesem Podcast. Natürlich wie immer evidence-proofed. Wir machen keine Propaganda. Wir haben das Ganze auch mit einem großartigen Artikel, der alles gegenüberstellt, auf unserer Website. Insofern schaut dort gerne vorbei. Dort findet ihr auch alles das, was wir hier heute besprechen. In diesem Sinne wünschen wir euch jetzt spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Impfen mit Sinn und Verstand. Der Podcast des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in diesem grandiosen Podcast Impfen mit Sinn und Verstand. Und darum geht's natürlich auch heute. Ihr habt es in der Überschrift gelesen. Die RKI-Files und ein Skandal, der einer ist. Das ist im Übrigen eine direkte Replik auf die Google-Suchergebnisse. Könnt ihr mal anschauen. Da hoffen wir dann möglichst bald auch drunter zu erscheinen. Aber es ist immer noch eine Relativierung von dem, was da eigentlich vor sich ging. Und da müssen wir mal gucken, dass wir uns das jetzt anschauen. Möglicherweise ein wenig zu spät, könnte der ein oder andere vermuten, aber wir wollten ja nicht damals, als das alles hochaktuell war, mit Schaum vorm Mund hier uns an dem Populismus beteiligen, sondern mit gebotener Distanz das Ganze evidence-based aufbereitet. Und so findet ihr es im Übrigen auch bei uns auf der Website. Da könnt ihr euch bitte gerne umschauen. Dort gibt es eine Abhandlung, der die ganzen Themen mal gegenüberstellt. Genau. Link in den Shownotes. Und jetzt brauchen wir aber natürlich, um das ganze Thema auch medizinisch bewerten zu können, unseren Dr. Alexander Konietzki. Moin, lieber Alex.
Moin, Hauke. Schön, dass wir wieder da sind.
Schön, dass wir wieder da sind. Ist großartig, ja. Ich finde es auch super, dass wir... Okay, lassen wir das. Nein, also lass uns mal gucken. Ich hatte gerade schon die zeitliche, gibt es eine zeitliche Relevanz? Also warum kommt ihr jetzt mit diesem Thema? Es ist jetzt gerade veröffentlicht, ganz frisch, ein Artikel auf unserer Website, das RKI zwischen wissenschaftlicher Evidenz und politischer Propaganda. Genau darum geht es heute natürlich auch. Und ehrlicherweise habe ich in der Zwischenzeit das nicht weiter im Detail verfolgt, sondern nur so die ersten vier Runden gefühlt, wenn dann die schwarzen Balken verschwunden waren oder verschwunden sind. Wo stehen wir denn? Wie viel Entschwärzungen haben wir jetzt geschafft? Haben wir jetzt die Offenlegung vollständig oder ist da immer noch eine ganze Menge Transparenz geschwärzt? Vielleicht einfach mal einen Rahmen zeichnen, wo befinden wir uns?
Ja, also im Moment ist es so, dass die RKI-Files noch nicht komplett entschwärzt vorliegen. Das sogenannte Entschwärzen ist übrigens ein Wort, was man im Duden gar nicht findet. Das ist eine ganz lustige Geschichte, hat Herr Lauterbach als Neologismus in die Welt gebracht und bezeichnet das eigentlich auch. Es ist alles sehr farblos. Und zwar ist es so, dass die Tatsache alleine, dass wir jemanden aus einem alternativen Medien, multipolar, der Herr Paul Schreier war das ja, eine Klage anstrengen muss, um von einer öffentlichen Behörde Informationen zu bekommen, die uns eigentlich allen zustehen, und sie dann vorgelegt bekommen mit eigentlich seitenweise schwarzem Papier, dann muss man ja schon sagen, ist der Wunsch nicht groß, eine Aufarbeitung durchzuführen, von politischer Seite zumindest, lässt sich das nicht erkennen. Und eigentlich hätte das Ganze von selbst kommen dürfen und die Enquete-Kommission hätte auch schon installiert sein dürfen. Aber wir sind jetzt fast ein Jahr nach Fallen sämtlicher Regularien noch nicht viel weiter. Und im Moment ist es aber so, dass die Menschen mehr und mehr mitbekommen, dass da was nicht richtig gelaufen ist. Und die RKI-Files sind eigentlich das Dokument, das genau dieses nicht richtig laufen ganz sauber und minutiös aufzeigen. Insofern ist das auch interessant, sich damit noch einmal zu beschäftigen und sich da auch näher reinzulesen, wer möchte. Denn es ist immer wieder klar geworden, dass bestimmte Punkte, die, ob nun geschwärzt oder nicht geschwärzt mehr, im RKI auf der Arbeitsebene ganz sauber diskutiert worden sind und man auch Abwägungen getroffen hat. Und wir werden dann nachher nochmal im Detail irgendwie auch für den einen oder anderen Punkt darauf eingehen. Aber es ist, ja, du merkst richtig, mir fehlen so ein bisschen die Worte, weil es tatsächlich manchmal richtig Wahnsinn ist. Also ich kann zum Beispiel mal eine Sache vorlesen. Bundesinnenministerium wird mit BMI abgekürzt. Zitat also, BMI hat gestern Schreiben rumgeschickt, dass alle Patienten in Gesundheitsinstitutionen getestet werden sollen, auch asymptomatische. Dann der Kommentar vom Robert Koch dazu, Einigkeit in Krisenstab, dass dies nicht sinnvoll ist. 28.02.2020. Wir wissen, was dann folgte. Ja, eine Testdemie. Also es wurde ja so viel getestet wie noch nie. Und jeder Medizinstudent kriegt eingebläut, wer viel misst, misst, misst. Und so viel Mist, wie wir in den letzten Jahren getestet haben, konnte man ja gar nicht von links nach rechts schaufeln. Das bedeutet also, Patienten, die eine Erkrankung haben, die Symptome haben, die vor einem sitzen mit einem bestimmten Beschwerdebild, wenn man da eine Vortestwahrscheinlichkeit erkennt, also bedeutet, der hat wahrscheinlich einen Atemwegsinfekt der und der Gattung, das kann man sich ungefähr vorstellen, dann mache ich einen Test, einen PCR-Test. Am besten einen Screening-Test, der mehrere Dinge dann abtestet, sodass man sagen kann, okay, sind nicht die Adenoviren, sondern das waren diesmal das Metapneumovirus. Und dann kann man auch gezielter behandeln, weil wenn es der Keuchhusten wäre, der wäre dann auch dabei rausgekommen, dann hätte man vielleicht sogar noch die Chance der antibiotischen Therapie. Aber dafür muss der Patient vor mir sitzen mit seinen Symptomen. Jemanden, der keine Symptome hat, einfach mal aus der U-Bahn zu zerren und ihm dann ein Stäbchen in die Nase zu jagen, das ist so weit weg von Medizin, die bisher gelehrt wurde. Und wie wir jetzt wissen, ist sich der Krisenstab darüber einig gewesen, dass das gar nicht sinnvoll ist. Dass man sich fragt, wo kommt eine solche Empfehlung plötzlich her? Und das kann nur von Fachfremden passiert sein. Dass Herr Lauterbach auch Medizin studiert hat, lässt er eben nicht erkennen. Sondern es ist tatsächlich, und damals war es ja noch der Herr Spahn, der war ja nun wirklich fachfremd. Aber wir kommen nachher noch auf Entscheidungen, die Herr Lauterbach mitgetragen hat. Und da lässt sich seine medizinische Expertise auch nicht erkennen. Sondern da sind die durch und
durch. Ist ja auch schon lange her.
Da sind die durch und durch Politiker. Ja. Und das wird einfach so deutlich. In solchen Aussagen und in solchen Gegenüberstellungen, und das ist ja protokolliert. Das Gleiche gilt nochmal für die Masken. Also es gab eine Pressekonferenz, da saß Herr Drosten neben Herrn Wieler und es wurde die Frage gestellt, wie denn jetzt die Masken demnächst zu tragen seien. Und da wurde jemand aus München zugeschaltet, auch ein in der Klinik tätiger Arzt, und sagte, bitte, bitte lasst uns die medizinischen Masken für uns. Es ist absolut sinnfrei, die Masken in der allgemeinen Bevölkerung einzusetzen. Und ein allgemeines Kopfnicken bei Herrn Wieler und Lächeln und sich fröhlich darüber freuen, dass das endlich mal gesagt wird. Und auch von Herrn Drosten ist zu vernehmen. Also die waren sich alle einig, es macht keinen Sinn, in der allgemeinen Bevölkerung Masken zu tragen. Schon gar nicht FFP2-Masken, die eigentlich für den Arbeitsschutz gedacht sind. Und für Laien sind die sogar gefährlich, denn man darf sie eigentlich nur unter Aufsicht, in Anführungsstrichen, oder Einführung immer nur gewisse Fristen je nach Arbeitstätigkeit und Intensität der Arbeit tragen. Danach muss eine Pause eingehalten werden von, ich denke mal so Belastung zum Beispiel, maximal 20 bis 40 Minuten, maximal eine Stunde. Dann muss eine Pause von 20 Minuten eingehalten werden. Wenn man sich das vorstellt, das hat keiner in der Klinik gemacht, das hat keiner in den Praxen gemacht, alle haben durchgängig diese FFP2-Masken getragen. Nachher auch die allgemeine Bevölkerung, die gar nicht wusste, wie man sie aufsetzt, ob es überhaupt ihre Größe ist. Es gibt da nämlich unterschiedliche Größen. Naja, und schon ganz früh gab es dazu eben auch eine Aussage vom Robert-Koch-Institut. Und zusammenfassend haben die dann gesagt, generell gibt es viele direkte Arbeitsaufträge vom BMG, also Bundesministerium für Gesundheit, die an die wissenschaftliche Hoheit, die in die wissenschaftliche Hoheit des RKI eingreifen. 9.9.2020. Also das Robert-Koch-Institut hat sich da auch schon merklich übergangen gefühlt, beziehungsweise einfach zu einem Erfüllungsgehilfen degradiert gefühlt. Und das wird jetzt einfach deutlich, dass andere Journalien, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, die es nicht als Skandal einordnen, zeigt, wie weit wir uns von dem Grundgesetz entfernt haben in den letzten 4 Jahren und wie selbstverständlich das war, dass Grundrechtseinschränkungen nahezu nicht geduldet, sondern gewollt waren, also von allen ja auch, dass das diese Einschränkungen gab. Und ich kann gar nicht verstehen, dass dieses Thema, was eigentlich so gravierend ist, so leise tretend in den Hauptmedien verschwiegen wird und dass sich eigentlich immer nur, in Anführungsstrichen nur, also denen ist es zu verdanken, dass wir da überhaupt vorankommen, den sogenannten alternativen Medien, dass wir Informationen überhaupt zur Verfügung haben, die darauf...
Ja, wobei, wenn ich dir da mal ins Wort fallen darf, das hast du vorhin schon gesagt, sogenannte alternative Medien. Wir sind da inzwischen so geschunden, dass wir da schon anfangen zu glauben, in diese Kategorie zu gehören. In Wahrheit ist hier aber etwas passiert, das eigentlich ein gesellschaftlicher, demokratischer und auch wissenschaftlicher Konsens ist, nämlich unterschiedliche Meinungen zu diskutieren.
Genau.
Also das ist ja so der nächste Schwachsinn gewesen, wenn Wissenschaft eine Grundannahme überall im Geiste trägt, dann ich versuche den Wissenschaftler davor zu widerlegen und versuche sozusagen im Diskurs entsteht ja der Erkenntnisgewinn und dass hier davon ausgegangen wurde, dass man hier sozusagen die Mainstream-Wissenschaft, das kennen wir aus dem Klimaschutz inzwischen auch, aber wir haben sozusagen die Mainstream-Wissenschaft, die nur eine Meinung hat, ja, dann sind es aber keine Wissenschaftler mehr, weil wenn die immer die gleiche Meinung haben, dann ist da irgendwas falsch. Also da an sich ist schon was schief und warum denn alternativ? Nein, es gibt noch eine Meinung und dass die nicht gesendet wurde, ist der eigentliche Skandal, aber genau. Insofern
hast du völlig recht und auch die Tatsache, dass ich das Wort so benutze, zeigt schon, dass das Framing auch bei mir angekommen ist. Es gibt also die richtigen und die vermeintlich alternativen oder falschen. Nee, es gibt eigentlich nur die Medien so und einige wenige Prozent eben davon haben es berichtet und denen sind wir darüber sehr dankbar. Ja, es gibt jetzt noch zum Beispiel die Einführung einer Inzidenz, ne, mit 35 auf 100.000 Einwohnern. Die Wissenschaftler des RKIs waren sich einig, eine solche Einführung ist völlig,
ja, hier,
völlig daneben.
Hier müssen wir noch mal ein bisschen ausholen, weil das ist ja eigentlich auch der Grund für die Überschrift, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Diese Hochstufung im März 2020, da ging es ja genau um diese Frage. Also lass uns da ein bisschen weiter ausholen und das einmal noch ein bisschen aufdröseln. Auf Mal wurde alles fertig für einen Lockdown, aber warum eigentlich?
Ja, das ist gar nicht ganz so einfach nachzuvollziehen. Eigentlich war es im Rahmen eines Wochenends Plauschs, hätte ich fast gesagt, zwischen Herrn Schade, stellvertretender Leiter des Robert-Koch-Instituts und Herrn Wieler, damals der Leiter des Robert-Koch-Instituts. Und die haben sich darauf geeinigt und Herr Schade hat das dann, das war die geschwärzte Person, die diese Hochstufung dann gemacht hat. Richtig Argumente gab es dafür eigentlich nicht. Es war sogar so, dass die Zahlen, genau diese Inzidenzen, die ich gerade schon angefangen hatte zu beschreiben, das gar nicht hergaben, dass man mit einer Wahnsinnspandemie zu rechnen hätte. Es war nur möglich, dass parallel dazu die Tests wahnsinnig in die Höhe geschraubt worden sind, sodass also viele Tests gemacht worden sind. Und auch da war sich das Robert-Koch-Institut auf der Arbeitsebene einig. Viele falsch positive Ergebnisse werden dabei rauskommen. Und die werden natürlich dann die vermeintliche asymptomatische Pandemie, hätte ich fast gesagt, die Pandemie der asymptomatischen vorantreiben. Also viele Menschen, die eigentlich nichts haben, tragen dazu bei, dass die Zahlen sehr hoch gehen. Ja, So war es leider. Da kann man auch nicht viel dazu sagen. Und ich finde das schon ein Skandal, weil dieser Hinweis, der kam einfach auch ohne, dass die Arbeitsebene großartig davon betroffen war im Sinne der Entscheidungsfindung. Also genau das, was du gerade gesagt hast. Man könnte ja diese Idee haben, dass ich mit Testen, wie Herr Spahn das dann vorgab, auch vermeintlich gut ja irgendwie weiterkommen könnte und die gefragten Wissenschaftler hätten sich dazu äußern können, aber die wurden gar nicht gefragt, sondern es wurde einfach nur gesagt, so machen wir das jetzt, geht jetzt los mit der Pandemie und dann ging das ja auch los. Und das ist natürlich krass. Also die Aussage, ne, 7.5.2020, die da zu lesen ist, zum Spahn-Papier heißt dann testen, ist im Grunde eine implizite Strategieergänzung, die von Politik vorgegeben wurde, insgesamt heikel, so schätzt es das RKI ein, da die Politik Vorgaben gemacht hat, mit denen in manchen Punkten nicht ganz übereingestimmt wird. Das heißt also, die sind sich auf Arbeitsebene mit Herrn Spahn überhaupt gar nicht einig gewesen und konnten das aber anscheinend nicht nach außen vertreten. Und da könnte man sich fragen, warum eigentlich nicht? Ist das nicht gerade die Aufgabe, dann dem entgegenzutreten und zu sagen, und auch die eigene Expertise, sage ich mal, zu vertreten und zu sagen, hier, ich lasse mich nicht einfach vom Politiker, nur weil ich ihm sozusagen unterstellt bin, jetzt sagen, wie ich meine medizinische Auslegung zu machen habe, sondern ich muss ja auch zu dem stehen, was ich sage.
Ja, aber hier kommen wir natürlich zu einem Punkt, der auch nochmal klar geworden ist. Wir haben ja im letzten Podcast darüber gesprochen, die STIKO im Impfpflicht, also wie kommt es eigentlich zu diesen Empfehlungen? Nicht Impfpflicht, sondern die STIKO-Empfehlung. Sorry, so jetzt hier korrekt, kein Quatsch reden. Mhm. Da ist ja auch nochmal deutlich geworden, durch die Weisungsbindung, durch das Eingegliedertsein in ein Ministerium, habe ich natürlich eine Weisungsbindung und die verbeamteten Menschen, die dort arbeiten, die sind ja auch ganz bewusst ihrer eigenen Meinungsbekundung beschnitten. Also mit dem Beamtenstatus einher geht ja, dass du im Übrigen im Zweifelsfall akzeptierst, was dein Dienstherr von dir will. Und das Ganze hatte ja mal den Sinn, dass in einer Krisensituation der Staatsapparat trotzdem arbeitsfähig bleibt. Dass das hier aber natürlich völlig absurd ist, Wissenschaftler, die per se ein Diskurs führen müssen, um das beste Ergebnis zu finden, dass die dann gleichgeschaltet werden in Bezug auf die Marschrichtung der inhaltlichen Art, das ist natürlich, da trägt das Früchte, die so nicht sein sollen. Und die Frage, die sich aber natürlich trotzdem stellt, ist, das Robert-Koch-Institut hat ja in dem Expertengremium-Rat keine Beamten gehabt, sondern diese Experten, die da im Gremium sitzen, sind ja nicht angestellt im Ministerium, oder?
Ja doch, also sie sind indirekt angestellt, sie sind ja am Robert-Koch-Institut angestellt und damit sind sie dem Bundesgesundheitsministerium unterstellt und weisungsbefugt. Ja, quasi müssen sie Dinge entgegennehmen, also umgekehrt, Weisungsempfänger, genau.
Dann war aber natürlich diesem Vorgang Tür und Tor geöffnet. Also dann war ja auch für die Politik möglich, sich nicht an der Realität zu stören.
Nee, ganz genau. Und das zeigt dann aber, finde ich, du hattest es ja gerade so schön beschrieben, eigentlich sollte das so aufgebaut sein, dass der Staatsapparat weiter funktioniert. Natürlich, wenn man nur vom Staatsapparat ausgeht, ohne Bevölkerung, hat das super funktioniert. Wenn wir jetzt aber sagen, der Staatsapparat ist ja eigentlich für die Bevölkerung da, dann hat er nicht so gut funktioniert, bis gar nicht eigentlich, um nicht zu sagen, er hat versagt. Denn wenn es dort keine Möglichkeit gibt, einer wissenschaftlich unabhängigen Meinungsfindung, dann muss man ganz ehrlich sagen, braucht man das Robert-Koch-Institut nicht, wenn es nur dafür da ist, die wissenschaftliche Agenda einer politischen Idee zu belegen und dafür alle Dinge zu suchen, das sogenannte Cherry-Picking, dann führt das ja dazu, dass wir kein umfängliches Bild mehr der Realität oder in die Nähe der Realität bekommen, sondern eben einfach ein Wunschbild, nämlich das, was politisch vorgegeben in die Welt gebracht ist. Das hat dann mit Medizin nichts zu tun, das hat auch mit Evidenz nichts mehr zu tun, das hat nichts mit irgendwelchen Meinungen, die man haben kann, zu tun in der Wissenschaft und Falsifizierung, sondern das ist dann einfach nur Abarbeiten einer politischen Agenda und so kommt es dann ja einem auch vor.
Genau, aber lass uns nochmal auf den Titel gehen. Der Skandal, der einer ist, an dieser Stelle ist ja etwas passiert, das meiner Meinung nach immer zu wenig berichtet wird, nämlich die Politik hat die vermeintliche wissenschaftliche Autorität und Objektivität missbraucht, um ihre eigene Agenda, von der wir gar nicht wissen, warum es die eigentlich gab, warum musste da unbedingt ein Lockdown her, warum musste das eine weltweite Pandemie sein und so. Diese Fragen, denen wollen wir gar nicht nachgehen, sondern unter Ausklammerung der Empfehlung der Experten, die sie in-house hatten, haben sie was anderes verkündet, vermeintlich auf der Basis der wissenschaftlichen Evidenz. Und an dieser Stelle ist ja ein Betrug so groß, ich weiß gar nicht ganz genau, es muss doch eigentlich auch ein Fall für die Gerichte sein. Es kann ja nicht sein, weil damit wurde ja argumentiert, dass hier in die Gesundheit eingegriffen wird, ins Grundgesetz. Unglaublich, was da passiert ist. Also von wegen kein Skandal.
Und wenn du dir vorstellst, wir alle wurden ja beruhigt mit, die Politik folgt jetzt der Wissenschaft. Und da muss man sich ja ganz klar fragen, da follow the science war ja das Schlagwort. Das ist ja ganz klar gelogen. Und sie sind ja mehr oder weniger without science, haben die ihr eigenes Ding gemacht. Und das ist tatsächlich ein großer Skandal, der sich, finde ich, dahingehend noch erweitert. Wenn man sich vorstellt, dass das, da waren wir ja auch mit daran beteiligt. Wir haben Stellungnahmen beim Bundesverfassungsgericht gegen die allgemeine Impfpflicht eingereicht, dass das Verfassungsgericht sich auf Aussagen dieser öffentlichen Behörden bezieht. Also dem Robert-Koch-Institut, dem Paul-Ehrlich-Institut und der STIKO. Wenn die aber in ihren öffentlichen Aussagen nicht das widerspiegeln, was sie intern diskutiert haben, sondern das politisch Gewollte, haben wir diesen Zirkelschluss, den wir auch schon mal einmal besprochen hatten, der dazu führt, dass die durchregieren können und nicht Sorge haben müssen, dass das Verfassungsgericht, was eigentlich den Schutz der Verfassung ja hochhalten sollte, sich dagegen stellt, weil die sich auf exakt genau diese Aussagen berufen, wenn sie sagen, das war verhältnismäßig oder das war nicht verhältnismäßig. Und ganz ehrlich, so richtig schmerzhaft kann ich das immer noch nachempfinden, ist das Phänomen Kinder und Hochaltrige, die alleine verstorben sind. Und bei den Kindern war von Anfang an klar, dass die nicht die Treiber der Pandemie sind. Und allen auf Arbeitsebene im RKI war das klar. Und da konnten auch schon, und das hat sogar Herr Drosten gesagt, sogar das sind ja wissenschaftliche Daten, das war sein O-Ton in einem Interview, dass aus diesen chinesischen Daten schon herauszulesen war, dass die Kinder überhaupt nur in 2% der Fälle daran beteiligt sind. Also nicht in der Weitergabe, sondern überhaupt daran erkranken. Und in den sogenannten Transmissionsketten, da gab es eine isländische Fallkontrollstudie, die genetischen Veränderungen dieser Viren innerhalb einer Infektionskette nachvollzogen hat. Und damit konnte man sehen, das Coronavirus ist immer von Erwachsenen auf Kinder übertragen worden, niemals anders. Es gab kein einziges Kind, was einen Erwachsenen angesteckt hat. Und dann die Kinder mit Schulschließungen, Kitaschließungen, zum Maske tragen.
Spielplatzsperren,
es geht eigentlich gar nicht, noch irrsinniger zu belegen. Das war auf jeden Fall das Verbrechen an der Kindheit vieler heranwachsender Menschen. Und das geht mir auch immer noch nicht in den Kopf, dass das wie selbstverständlich so durchgewunken wurde und sogar die STIKO sich nachher noch hat da hinreißen lassen, eine Impfempfehlung für Kinder zu machen, die nicht gefährdet waren, die nicht die Überträger waren. Mit ihnen war keine Herdenimmunität herzustellen. Alles bekannt. Und das ist das Frappierende, es war alles bekannt und trotzdem heißt es, ja, wir haben es nicht besser gewusst. Und wenn da nicht eine Enquete-Kommission sich dem öffnet, weiß ich nicht, wie wir das sozusagen bearbeiten wollen. Also mit irgendwelchen Bürgerräten, die sind so harmlos und drehen sich im eigenen Kreis, wie von Herrn Scholz gewünscht, damit bloß nichts ans Licht kommt. Das ist es nicht. Also wir brauchen wirklich auch justiziable Gremien, die das vernünftig aufarbeiten.
Wir können also mal zusammenfassend feststellen, und das ist, glaube ich, etwas, was wir uns immer wieder mal vor Augen führen müssen, auch von innerhalb dieser Community unserer Podcast-Hörer, der Selbstdenker, das ist ja auch nicht selbstverständlich in diesen Tagen, dass hier offensichtlich das Thema Gesundheit Schrägstrich Pandemie, Schrägstrich Gefahren fürs Leben genutzt wird, um die Machtfülle auszubauen. Mhm. Auch wenn wir jetzt die neue Systematik der STIKO uns betrachten, dann geht es dabei nicht darum, wirklich wissenschaftlich die besten Empfehlungen herzuleiten, sondern es geht hier offensichtlich um was völlig anderes, nämlich um Macht. Ich kann ja sogar auch, Politik ist das Spiel der Macht, vielleicht ist das eine systeminterne Logik, aber wenn es darum geht, dass wir hier gute Daten oder zuverlässige Daten zu den aktuellen Erkenntnissen haben wollen, wohin wenden wir uns denn eigentlich? Genau, und dann kommen wir gleich nochmal zur Ratifizierung der Pandemieverträge mit der WHO, dann machen wir gleich noch einen kleinen Schlenker rüber, aber jetzt mal unter denjenigen, die sich dafür interessieren, was ist denn jetzt mit den Impfungen? Ich kann der STIKO nicht mehr so richtig vertrauen, weil die machen Cherrypicking, auch in der neuen Art. Ich kann dem Robert-Koch-Institut nicht so richtig vertrauen, weil die sind weisungsgebunden, die haben außerdem die richtigen Meinungen nicht, damit sind sie nicht durchgedrungen. So, also wo finde ich denn jetzt überhaupt noch Daten, wo ich sage, ja, hier sind die aktuellen Erkenntnisse drin?
Naja, also kann ich nicht ganz unbefangen sagen, natürlich auf der Website der FI, wir haben sehr gute Fachbeiträge, gut recherchiert, die einzelnen Impfungen und Erkrankungen darstellen und beleuchten. Da kann man sich, denke ich, unabhängig von Industrie und Politik erkundigen. Und es gibt Ärzte, die bundesweit tätig sind, die in dem Verein auch organisiert sind. Und die sind aber ja ganz normal in Praxen tätig. Und man kann sich erkundigen, auch auf unserer Website, dort einen solchen anzusprechen, der bei einem in der Nähe wohnt oder arbeitet, umgekehrt. Also man wohnt in der Nähe eines solchen Arztes und kann das vielleicht nutzen. Und weiß das noch gar nicht, dass man in der Nähe eines Menschen wohnt, der ärztlich tätig ist und einen individuell für seine Impfung berät. Und ich möchte das noch einmal, weil ich das, wie gesagt, hatte ich ja angedeutet, auch so mitgenommen hat, noch einmal abschließen, dass im Robert-Koch-Protokoll am 2. März 2020 zu lesen steht, für die Hochaltrigen jetzt in stationärer oder häuslicher Pflege, Kollateralschäden, Doppelpunkt, insbesondere alte und hochalte Personen in häuslicher Pflege oder entsprechenden Einrichtungen formulieren. Und das am 2. Mai 2020, da gab es noch keine Impfung, da gab es nur die Panik, dass Corona uns alle wegpustet, dass sie die Kollateralschäden der sozialen und physischen Distanzierung als schlimmer empfinden als ihre Angst vor einem möglichen Tod an Covid-19. Komplett ignoriert wurde diese grundsätzliche Einstellung, die total nachvollziehbar ist, weil wenn du 87 bist, dann willst du deine Enkel sehen, du willst deine Familie sehen und du möchtest auf gar keinen Fall alleine sterben. Und es sind 313.000 Menschen allein und ohne Beisein ihrer Familie in Krankenhäusern verstorben. Das alleine ist ein Skandal. Nehmen wir das mit den Kindern dazu, haben wir schon einen zweiten Skandal. Und nehmen wir dann noch sämtliche Grundrechtseinschränkungen dazu, haben wir eigentlich den dritten Skandal. Ich verstehe gar nicht, wie man da so rüber bügeln kann und dabei auch noch cool bleibt und sich nicht zur Verantwortung sozusagen meldet. Unglaublich.
Genau, weil, und das ist auch interessant, die Berichterstattung ist ja immer weiter abgeebbt, also zumindest in den Mainstream-Media, würde ich mal sagen, also die meisten Einschaltquoten haben, die öffentlichen, die wir ja dann auch noch mit Zwangsabgaben finanzieren müssen oder mit staatlichen Abgaben und so. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wie geht das jetzt weiter? Und da waren wir uns einig, wir geben nochmal ein Update zu dem Thema WHO-Verträge. Mhm. Die Frist ist vorbei. Die die Gesundheitsminister Europas und der Welt haben sich getroffen, die WHO-Mitglieder, Gesundheitsminister. Wie ist der Stand? Kann die WHO jetzt durchregieren? Brauchen wir das Robert-Koch-Institut gar nicht mehr oder sowieso das Bundesministerium für Gesundheit? weil ist jetzt sowieso durch?
Also die IHRs, die International Health Regulations, sind am letzten Tag dann doch noch verabschiedet worden. Und jedes Land, was das mit verabschiedet hat, muss jetzt die Ratifizierung in den eigenen Parlamenten noch machen. Insgesamt bedeutet das aber, dass Herr Tedros oder der dann zukünftig Vorsitzende der WHO das Recht hat, eine Pandemie auszurufen. Er muss es nicht näher begründen. Er kann Teilbereiche von Staaten oder Ländern in diese Pandemie hineindenken. Und da über Lockdowns, Impfprogramme, Medikamente, die dort verwandt werden sollen, frei entscheiden. Das ist eklatant, wie ich finde, denn den Staaten werden damit ja wesentliche Bedingungen ihrer Souveränität genommen und die Bürger, denke ich, werden nur noch zu ja, Empfängern von Maßnahmen, die durch eine Organisation erstellt werden, die eben nicht gewählt ist, ja. Und lustig in Anführungsstrichen ist, dass die Bundesrepublik Deutschland, es geht ja bei dem Pandemievertrag dann auch darum, dass es der noch nicht ratifiziert ist, dass zum Beispiel die Impfstoffverteilung irgendwie netter gestaltet werden soll. Und wenn man das aus dem Robert-Koch-Institut in RKI-Files vom 8.1.21, also da, wo die Impfung schon gestartet war, sich anschaut, dann gibt es dann bezeichnenden Eintrag zu Beginn dieser Impfkampagne, das Doppelpunkt, Ausrufungszeichen. Viele afrikanische Länder haben Probleme, an den Impfstoff zu kommen. Sollte das RKI eine Stellungnahme vorbereiten? Punkt, Punkt, Punkt. Deutschland steht nicht wirklich hinter der COVAX-Initiative. Das war die, die weltweit versucht, die von der WHO ausgelobt, die Impfstoffe zu verteilen, gerechtermaßen. Ich glaube, nicht nur Deutschland hat sich da nicht dran gehalten. BMG, also Bundesministerium für Gesundheit, plant nichts zu tun. Also so viel zur Solidarität auf internationaler Ebene. Und es scheint gar kein großartiges Bedürfnis da zu sein, anderen wirklich zu helfen, sondern es sind auch da die ganzen Geschichten wieder daran gescheitert, dass pharmaindustriell natürlich Patentrechte in Frage gestellt sind. Wenn ein solcher Impfstoff auf den Markt kommt, müsste eigentlich das Patent sofort fallen, beziehungsweise gar keins erst erstellt werden, damit es weltweit nachproduziert werden kann. Dann wäre das wirklich solidarisch hergestellter Impfstoff, der jeder und überall nachmachen kann. Unter natürlich bestimmten Voraussetzungen. Und das scheint eben gar nicht gewollt. Also auch da muss man sich vorstellen, ist das Ganze eigentlich nicht daran gescheitert, dass das nicht grundsätzlich gewollt ist, sondern wenn man jetzt die Pharmaindustrie mal als Privatiers einstuft, eigentlich an den Vorstellungen von 4, 5 Privatiers, die keine Lust haben, ihre Patente abzugeben. Ja, das lässt tief blicken.
Gut, dass die Pharmaindustrie jetzt nicht unverdächtig ist, auch Geld verdienen zu wollen, das wissen wir alle schon. Und das ist vielleicht auch ein Stück weit legitim. Also ich will dem gar nicht nur absprechen, aber in Notsituationen sozusagen durch Patente, Rechte und solche rechtlichen Besonderheiten, die im Übrigen vom Rechtsstaat gedeckt werden, den sie mit ihrer Art und Weise des Treibens hintergehen. Also das ist auch so ein Scherz, ne? Also hier gibt es sozusagen eine rechtsstaatliche Grundlage dafür, dass etwas nicht kopiert werden darf, das dann in den Menschen eingebracht werden soll, unter Aushebelung seiner Grundrechte. Okay, also wir drehen uns im Kreis, ist vielleicht auch ein bisschen zu
spitz. Es geht dann ja noch ein Stückchen weiter. Ja, du hast recht, aber es geht ja auch noch ein Stückchen weiter. Nämlich, dass die Regierung komplett die Pharmaindustrie freigestellt hat von Verantwortung. Also weder für den Herstellungsprozess noch für die Fabrikation noch für den Transport noch für die Folgestörungen, die beim Patienten auftauchen, muss sich der Hersteller bei Corona verantworten. Und das sind Verträge, die eventuell gar nicht mehr nötig sind. Die sind jetzt noch mit jedem Land direkt abgeschlossen worden. Und wenn der Pandemievertrag steht, haben sich eigentlich alle mit genau solchen Vorgehensweisen einverstanden erklärt. Und ich weiß nicht, ob das so von den Bevölkerungen jeweils gewünscht sein kann. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Es ist eine Vergesellschaftung des Risikos von einer Nebenwirkung und die Privatisierung der Gewinne, die damit gemacht werden. Völlige Asynchronität von Risiko und Gewinn. Hier ist wirklich par excellence gelungen, jegliches Risiko von einem Unternehmertum von demjenigen abzuwenden, der am Ende den Gewinn einfährt. Und das an sich ist schon völlig, auch unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten, völlig daneben. Also nur wenn man mal die ganzen Grundprinzipien sich überlegt, schon völlig daneben. Die Frage, die sich nun stellt, ist, wann wird dieser Vertrag in das deutsche Recht eingebaut? Weißt du, kennst du dazu eine Timeline? Also ratifiziert, die Minister haben es unterschrieben, die sind nur Exekutivorgane, die Legislative muss das nachvollziehen. Weißt du, wann es im Bundestag ist?
Ja, genau. Ja, nee, genau weiß ich es nicht, aber sie haben jetzt 12 Monate Zeit, das in quasi nochmal über das Parlament zu ratifizieren. Und die ersten Diskussionen, die schon vorab im Bundestag geführt worden sind, waren dem sehr positiv gegenüber eingestellt. Also man ist insgesamt dazu gekommen, dass das grundsätzlich gewollt ist. Insofern erwarte ich nicht, wenn das die Regierung ist, in 12 Monaten wird sie es ja noch sein, dass wir da, dass wir das nicht ratifizieren. Also die Deutschen stehen da voll dahinter. Vermeintlich. Also zumindest die jetzt im aktuell Regierenden. Genau.
Okay, wir werden das weiter beobachten. Wir sagen Bescheid auch über diesen Kanal, wenn es soweit ist. Und jeder von euch da draußen, du da draußen ganz persönlich, ihr müsst jetzt echt wachsam sein, weil jetzt geht's darum, die Stimme zu erheben. Und das ist wirklich eine echt nicht kleine Geschichte, die hier geplant ist. Ich finde, das muss man sich einfach nochmal klar machen. Die WHO kann dann einfach durchregieren. Wir haben dann eine Pandemie mit allen Ausnahmebestimmungen per Ordre de Mufti, ohne demokratisches Aufsichtsorgan, ohne dass die eigene Regierung noch was hinzutun muss. Das ist dann einfach genau so. Das ist schon auch besonders.
Und es können sogar noch andere Gegebenheiten benutzt werden, um das auszurufen. Und da, wenn es Herrn Tedros sozusagen einfällt, dann kann es eben auch das Klima sein oder die Hitze oder irgendwas. Ne? Das ist schon interessant. Es ist gar kein Virus als Agens mehr notwendig, wobei man natürlich überlegt hatte jetzt auch schon, die Impfstoffe sind ja schon hergestellt für die Grippe. H1N1, die Vogelgrippe, sollte bei Kühen irgendwie übertragen worden sein auf einen Menschen, der dann ein rotes Auge bekam. Und da war man schon hoch in Aufregung. Das könnte doch jetzt die nächste Pandemie werden, hat sich aber nicht bestätigt. Aber insgesamt scheint das so zu sein, dass solche Dinge dann einfach auch, ja, immer wieder mal ins Rennen gegeben werden. Finnland zum Beispiel hat jetzt den neuen Impfstoff schon bestellt und verimpft auch schon den neuen Grippeimpfstoff gegen H1N1 bei Menschen, die mit Kühen und so weiter zusammenarbeiten. Ja, also Landwirte. Das ist tot, ja, es ist absurd.
Also zusammenarbeiten ist nur eine witzige Formulierung gewesen, sorry. Gerade in diesem Zusammenhang, ja genau, der Deutsche als modernes Schlafschaf. Ja, genau. Sollte dann vielleicht auch geimpft werden, weil er ja mit Schafen zusammenarbeitet. Einfach, einfache Gefolgschaft ist hier das Stichwort. Gut, jetzt wollen wir wieder ernst werden. Dann danke ich dir, Alex, für den aktuellen Abriss. Wie gesagt, bei uns auf der Website kann man das alles auch nochmal detaillierter nachlesen, das ich sehr empfehle. Ihr findet, wie gesagt, den Link unten in den Shownotes. Und dir da draußen, wir sind jetzt echt am Drücker. Wir müssen jetzt aufpassen. Hm. Das Interesse ebbt ab. Die Erinnerung an den Skandal des Eingesperrtseins, der verschwimmt mehr und mehr. Es wird immer mehr klar, hier gab es einen politischen Wille, bar jeglicher wissenschaftlichen Fundierung.
Ja.
Und das soll nun als Dauerkonstruktion bei uns ins Grundgesetz. Jetzt ist es an uns. An dieser Stelle, glaube ich, müssen wir uns bewegen und alle auffordern zu sagen, Leute, wir müssen uns wehren, weil das kann echt schlimm werden. Genau. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht überzogen, aber es ist genauso aus meiner Sicht.
Ja, ich meine, Paragraph 28a existiert noch in unserem Infektionsschutzgesetz. Der ist nicht gestrichen oder so. Damals wurde er als der Instrumentenkasten genannt und da sind alle Maßnahmen, die wir einmal erleben durften, komplett beschrieben. Nach und nach sind ja einige jetzt durch auch Gerichte wieder zurückgenommen worden, wie die Ausgangssperren und so. Aber alles andere kann man uns, da wir auch vergesslich scheinen, immer wieder neu auftischen. Auch, dass Maske bei Infektionskrankheiten über die Atemwege sinnvoll sind und so, das wird alles wiederkommen. Und verstanden haben wir das eigentlich, dass es nichts bringt. Und wir haben verstanden, dass beim Joggen um die Alster Maske tragen noch weniger bringt und alleine auf der Parkbank sitzen durchaus möglich ist bei Infektionskrankheiten. Solche Dinge haben wir hoffentlich verstanden, sodass wir da aufmerksamer sind, wenn das uns wieder angeboten wird als Handlungskonzept.
Ja, es ist, ich finde, diese Masken sind auch ein gutes Beispiel dafür, was Sprache anrichten kann, als vielleicht letzte Überlegung zu diesem Thema. Wir nennen sie Infektionsmasken und wären sie denn eine Infektionsverhinderungsmaske, dann wäre es ja folgerichtig anzunehmen, sie zu tragen, wäre schützend. Also sie wird, schützt mich, sie schützt andere und so weiter. Man müsste sie eigentlich Chirurgen-Sabbat-Schlapperlatz nennen, weil das würde deutlich machen, wofür sie da ist.
Ja.
Es ist gut, wenn Chirurgen nicht in offene Wunden sabbern und auch nicht reinspucken und so. Also, und dann wird auch klar, wofür man sie braucht und wofür man sie eben gar nicht braucht.
Ja.
An alle Bartträger da draußen, wirkungsfrei, haben wir alles gesehen. Aber durch diese Fehlbenennung von Instrumenten wie Infektionsmasken kommt ein Eindruck auf. Und da müssen wir einfach zukünftig genauer hingucken.
Ja,
nur weil etwas einen hochtrabenden Namen hat, ist es trotzdem nicht mehr als ein Schlabberlatz vor Mund.
Ist richtig. Und sie waren sich eigentlich alle einig im Februar 2020, dass nach 20 Minuten diese Maske, egal welche du da trägst, so durchnässt ist, dass der Infektionsschutz wiederum sowieso in Frage zu stellen ist. Einfach nur durch das Ein- und Ausatmen sind die so durchnässt, dass ihre Schutzfunktion in jede Richtung eigentlich aufgehoben ist. Das ist alles bekannt. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert, wie man über diese bekannten, grundlegenden Dinge so hinweggehen konnte. Und es hat mich aber auch zutiefst betroffen, weil so viel Leid angerichtet wurde. Und deswegen halte ich das genauso wie du auch für absolut wichtig, jetzt nicht nur aufmerksam zu sein, sondern vielleicht auch in seinem Umfeld Menschen mit dafür zu begeistern, sich für nicht nur die individuelle Impfentscheidung einzusetzen, sondern für ein Aufrechterhalten des Gesetzes und der Grundrechte für jeden einzelnen Menschen.
Genau. Weil, und das hat zum Abschluss nochmal gesagt, wir sind hier nicht grundsätzlich gegen Impfungen, wir sind nur der Meinung, jeder sollte sich selber seine Gedanken machen können. So.
Genau.
Oder?
Na klar.
Punkt.
Es gibt ein
Führer. Es geht nur darum, dass jeder nach seiner.
Es gibt ein Führer.
Ein Wider.
Genau.
Genau. Danke, Alex. Ich danke dir da draußen fürs Interesse. Wenn du Fragen hast, natürlich in dieser speziellen Zusammenhang politischer Art oder so, dann schreib uns bitte gerne. Eine Impfberatung kriegen wir leider nicht hin. Aber wenn irgendwelche Fragen offen sind, dann sind wir natürlich für euch erreichbar. Danke dir, Alex, fürs Auseinanderdröseln. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Genießen bis dahin den Sommer. Lassen uns nicht Mischugge machen, wie wir in Hamburg sagen. Und Kopf zwischen den Schultern behalten, hilft auch immer aufrecht. Kühlen Kopf. Und dann bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Vielen herzlichen Dank. Tschüss.
Tschüss alle zusammen.
Wenn dich dieses Thema noch weiter interessiert, dann findest du unten in den Shownotes einen Link zu unserer Website. Auf der Website findest du jede Menge Fach- und Sachbeiträge zu genau diesem Thema, genau wie eine E-Mail-Adresse. Du kannst uns deine Frage auch direkt stellen. Wir freuen uns auf dich das nächste Mal. Und wenn du garantiert keine weitere Episode dieses Podcasts verpassen willst, dann abonnier doch diesen Kanal und auch eine Bewertung würde uns sehr helfen. Wir danken dir für dein Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss.